Willkommen beim deutschsprachigen Programm von Radio Prag. Am Mikrofon ist Markéta Kachlíková. Zunächst die Nachrichten. Eine Sondermaschine mit den letzten 55 Angehörigen des 4. Kontingents der tschechischen Militärpolizisten an Bord, die 3 Monate lang angehende Offiziere der irakischen Streitkräfte ausgebildet haben, ist heute Morgen in Prag gelandet. Die ganze Gruppe wurde bereits vor kurzer Zeit vom 5. und zugleich letzten Kontingent tschechischer Militärs auf der britischen Basis Shaiba im Südirak abgelöst. Gemeinsam mit ihnen flog auch ein neues Chirurgenteam in den Irak. Das Mandat der dort stationierten Tschechen geht Ende Februar zu Ende. Im zurückliegenden Jahr haben sie rund 3.500 irakische Polizisten ausgebildet. Die Tschechische Republik wird am Mittwoch als eines der ersten Länder Mittel- und Osteuropas eine Berufsarmee haben. Noch vor Weihnachten werden die letzten 2000 Wehrpflichtigen ihre Kasernen verlassen. Die Armeeführung behauptet, schon jetzt über genug Berufssoldaten zu verfügen, die die vor dem Jahresende ausscheidenden Männer ersetzen können. Der Befehlshaber der Vereinigten Streitkräfte, General Josef Sedlak, warnte in diesem Zusammenhang vor übertriebenen Erwartungen. Es sei nicht möglich, zu behaupten, so Sedlak, dass die tschechische Armee ab 1. Januar eine Armee der Profis sei, die voll und ganz für alle Aufgaben vorbereitet seien. Der tschechische Präsident Václav Klaus hat sich heute auf der Prager Burg mit Jan Balaš getroffen. Der 24-jährige Mann hatte am 9. Dezember im nordmährischen Krnov ein 11-monatiges Kind vor dem Ertrinken im kalten Wasser gerettet. Der Präsident schätzt sehr die Tat des jungen Mannes, der in kritischer Lage Schlagfertigkeit gezeigt und ein Menschenleben gerettet habe, sagte Präsidentensekretär Ladislav Jakl nach dem Treffen. Das Staatsoberhaupt empfing auch Eva Mazurová, die bei der Wiederbelebung des Kindes geholfen hat. Der Gewerkschaftsverband für Gesundheitswesen und Sozialpflege lässt sich mit einer bloßen Ergänzung der Konzeption der Gesundheitspflege nicht zufriedenstellen, sondern wird auf deren prinzipielle Umarbeitung bestehen. Sollte Gesundheitsministerin Emerová auf diese Forderung nicht reagieren, wird sich der Verband direkt an Premier Stanislav Gross wenden, erklärte heute vor Journalisten der Verbandsvorsitzende Jiří Šlanga. Der tschechische Staat sollte wegen des verlorenen Gerichtsverfahrens mit der Gesellschaft CMI bezüglich des Fernsehsenders TV Nova seinen eigenen Anwalt, das heißt das Anwaltsbüro Clifford Chance, anklagen. Dies sagte heute der ehemalige Direktor von TV Nova und heutige Europaabgeordnete Wladimír Železný. Ihm zufolge habe der CMI-Besitzer Ronald Lauder das Verfahren durch einen Betrug gewonnen, an dem sich hohe Staatsbeamte Tschechiens beteiligt hätten. Soweit die Nachrichten.
Tagesecho.
Vielen Dank ins Nachrichtenstudio. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es nun weiter mit dem Tagesecho, unter anderem mit folgenden Themen. Die Spitzen der tschechischen Regierungskoalition haben die politischen Prioritäten für das kommende Jahr abgesteckt. In Tschechien entsteht ein Berufsheer. Die letzten Soldaten, die noch zum Pflichtwehrdienst einberufen wurden, verlassen die Kasernen. Und die tschechische Hymne ist 170 Jahre alt. Das und mehr also im nun folgenden Tagesecho. Im Anschluss daran hören Sie dann eine neue Ausgabe der Sendereihe Forum Gesellschaft, diesmal von und mit Anne Lemhöfer. Also bleiben Sie dran. Sozusagen die Evergreens des politischen Lebens, wie die Verwirklichung einer Rentenreform und die Verbesserung der Arbeit der Gerichte, aber auch neue Vorhaben wie die Durchführung eines Referendums über die EU-Verfassung und die Verabschiedung einer Wahlgesetzänderung. Dies sind die Prioritäten des tschechischen Kabinetts für das kommende Jahr, über die sich führende Vertreter der Regierungsparteien am Montag einigten. Martina Schneiberkova fasst zusammen.
Für ein wichtiges Ziel für das Jahr 2005 hatten die Koalitionsparteien die Verbesserung der Arbeit der Gerichte, Die Vorlagen dafür soll der Justizminister und Chef der Liberalen, Pavel Němec, im nächsten Jahr unterbreiten. Der Premier und Vorsitzende der Sozialdemokraten, Stanislav Gross, dazu.
Die Zahl der Richter soll erhöht werden. Zweitens geht es um Änderungen einiger gesetzlicher Normen, die zur Beschleunigung der Gerichtsverfahren beitragen sollen. Drittens werden höhere Ansprüche an die Richter gestellt. In diesem Bereich vertreten die Koalitionsparteien dieselbe Meinung, nämlich dass wir versuchen müssen, die entsprechenden Änderungen auch durchzusetzen.
Justizminister Němec versprach, dass die Richterposten künftig flexibler besetzt werden. Außerdem sollen Auswahlverfahren für diese Posten ausgeschrieben werden, sodass nicht jeder Gerichtsreferendar automatisch zum Richter ernannt wird. Als eine weitere Priorität des kommenden Jahres bezeichnete die Koalition die bereits seit längerer Zeit angestrebte Rentenreform. Premier Gross dazu.
Es ist natürlich die Frage, inwieweit es uns gelingen wird, das Abgeordnetenhaus dafür zu gewinnen. Wir sind der Meinung, dass es nach 10, 12 Jahren des Zögerns notwendig ist, dass das tschechische Kabinett ein klares Konzept hat, das es durchsetzen möchte. Ich hoffe, dass es uns gelingt, es durchzusetzen.
Das Kabinett wird den endgültigen Entwurf einer Rentenreform vorlegen, über den es mit der Opposition verhandeln möchte. Ungefähr Ende März oder Anfang April soll klar sein, ob der Vorschlag eine Chance haben wird, vom Parlament gebilligt zu werden. Die Koalitionsführung sprach sich des Weiteren für ein Referendum über die EU-Verfassung aus. Um das Verfassungsgesetz über die Volksabstimmung zu verabschieden, das Kabinett jedoch die Unterstützung der oppositionellen Bürgerdemokraten oder es brauchen. Die Koalition möchte nächstes Jahr versuchen, das Wahlgesetz zu ändern. Ein novelliertes Wahlgesetz, das eher für die kleinen Parteien vorteilhaft wäre, wird aber die oppositionelle ODS auf keinen Fall unterstützen wollen.
Anderthalb Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges zieht Tschechien die Konsequenz aus der veränderten Sicherheitslage in Europa. Mit Beginn des neuen Jahres wird das Heer in eine Berufsarmee umgewandelt. Wir haben bereits mehrfach darüber berichtet. Das Ergebnis einer seit den frühen 90er Jahren geführten Diskussion dürfte besonders bei jungen Männern auf Zustimmung stoßen, denn in Zukunft fallen damit auch Wehr- und Zivildienst weg. Die letzten 2000 Wehrpflichtigen werden noch in den Tagen vor Weihnachten aus den Kasernen entlassen. Es berichtet Thomas Kirschner.
136 Jahre ist er alt, der allgemeine Wehrdienst in Tschechien, eingeführt im Jahre 1868, als das Land noch zur Donaumonarchie gehörte und von Kaiser Franz Josef I. aus Wien regiert wurde. Zum 1. Januar wird die Wehrpflicht nun abgeschafft, das Heer in eine Berufsarmee umgewandelt. Die letzten 2000 Wehrpflichtigen verlassen aber noch vor Weihnachten die Kasernen. Die zentrale Feier findet am heutigen Dienstag im südböhmischen Strakonice statt, wo Verteidigungsminister Karel Kühnel die letzten 100 Wehrpflichtigen der 25. Flugabwehrbrigade verabschiedet. Die Soldaten selbst nehmen den historischen Augenblick gelassen hin.
Mit den Jungs haben wir das schon gefeiert, da haben wir schon drauf angestoßen und am Wochenende werden wir sicher auch mit der Familie feiern und mit den Freunden.
Ab Januar wird die tschechische Armee damit rund 22.000 Berufssoldaten umfassen. Dazu kommen nochmals knapp 20.000 Zivilangestellte. General Josef Sedlák betont jedoch, dass die Transformation der Armee damit noch keineswegs abgeschlossen sei und warnt zu Beginn vor übertriebenen Erwartungen. Wir können nicht sagen, dass wir ab dem 1. Januar eine Armee der Profis haben und völlig auf alles vorbereitet sind, zitiert die Nachrichtenagentur Četeka den General. Sedlák zufolge wird die Ausbildung in Zukunft anspruchsvoller werden. Die Einheiten sollen zudem auch für längerfristige Aufgaben herangezogen werden. Nach einer etwa zweijährigen Ausbildung sollen die Soldaten dann so weit sein, dass sie auch an Auslandsmissionen teilnehmen können. Neben den regulären Streitkräften wird es weiterhin eine aktive Reserve im Umfang von 2600 Mann geben. Außerdem bleibt die Erfassung für Männer im wehrfähigen Alter weiter bestehen, erläutert der Vorsitzende des Senatsausschusses für Verteidigung und Sicherheit, Josef Jažáb.
Wir bekommen eine Berufsarmee, aber für den Fall eines Krieges oder einer anderen gefährlichen Situation müssen wir natürlich noch einen Rückhalt haben.
Als erstes europäisches NATO-Land hatte Großbritannien bereits 1962 die Wehrpflicht abgeschafft. Nach Ende des Kalten Krieges folgten Frankreich, die Niederlande und Spanien. Pläne dazu gibt es in Italien, Rumänien und der Slowakei.
Musik. Gde domov můj, wo ist mein Heim, mein Vaterland? Vor genau 170 Jahren wurde diese Frage zum ersten Mal auf der Bühne gestellt. Heute kennt sie jeder als Beginn der tschechischen Nationalhymne. Hören Sie mehr dazu von Margeta Kachlíková.
Vor 170 Jahren, am Sonntag, den 21. Dezember 1834, hat im Ständetheater in Prag das Stück Fidlovačka, das Schusterfest von Josef Cajetan Tell, seine Erstaufführung erlebt. Es handelte sich um ein Volksstück, das von mehr als 20 Liedern begleitet wurde. Die Musik komponierte František Škroub, ein bekannter Komponist seiner Zeit und Kapellmeister im Ständetheater. In dem Stück wechseln sich lustige und lyrische Lieder ab. Und zu den letztgenannten gehört auch das Lied »Wo ist mein Heim, mein Vaterland?« »Kde domov můj«. Auf der Bühne wurde dieses berührende Lied, dessen Text von Josef Cajetan Tell die Reize des Vaterlandes besingt, vom blinden Straßenmusiker Mareš vorgetragen, der seinen Gesang auf der Geige begleitet. Die Theaterbusse an sich war kein Publikumserfolg. Das Lied selbst jedoch begann von nun an, sein eigenes Leben zu leben. Es wurde kurz nach der Uraufführung in der Sammlung Vienec Vlasteneckých zpěvů, ein Kranz patriotischer Gesänge, herausgegeben, auf Konzerten und Akademien gesungen und schlug allmählich Wurzeln im Bewusstsein der Menschen. Das Heimatlied verwandelte sich allmählich in eine Art Nationalhymne, die zu besonderen Gelegenheiten spontan angestimmt wurde. Trotzdem fand das Lied auch Kritiker. Der Schriftsteller und Journalist Jan Neruda forderte in den 70er Jahren den Komponisten Bedřich Smetana auf, eine neue Nationalhymne zu komponieren. Dieser erwiderte jedoch: Ein Lied, das das Volk selbst zur Nationalhymne erhoben hat, das bleibt auch seine Hymne. Der Komponist Leoš Janáček kritisierte die harmonische Einförmigkeit und verlangte ebenfalls eine neue Nationalhymne. Zu weiteren Versuchen kam es nach der Gründung der selbstständigen Tschechoslowakischen Republik im Jahr 1918, als die Ausschreibung eines Wettbewerbs um die neue Hymne erwogen wurde. Das Lied »Wo ist mein Heim, mein Vaterland« hielt dem Druck jedoch stand. 1920 wurde es offiziell als Staatshymne der Tschechoslowakischen Republik anerkannt.
Eine kleine Auswahl aus dem Schaffen berühmter tschechischer Maler vom Ende des 19. Jahrhunderts kann man seit Mittwoch in der Galerie der Versicherungsanstalt Česká pojišťovna in Prag besichtigen. Ausgestellt werden Werke aus den Kunstsammlungen dieses tschechischen Versicherungsunternehmens. Martina Schneiberkova nahm an der Vernissage teil.
Die Ausstellung, die in der Galerie in der Spalener Straße im ersten Prager Stadtbezirk eröffnet wurde, trägt den Titel »Der unerträgliche Charme des Bürgertums« und präsentiert Werke, die oft als Salonkunst bzw. die akademische Kunst bezeichnet werden. Zu sehen sind da Gemälde von Václav Brožík, Maximilian Pirner, Luděk Marolt, Alfons Mucha, Beneš Knüpfer, Viktor Oliva und Jakub Schikaneder. Mit der Kunst des späten 19. Jahrhunderts gibt es immer noch Schwierigkeiten, sagte der Kurator der Ausstellung Ondřej Hrubák anlässlich der Eröffnung der Ausstellung. Für viele verkörpere, so der Kurator, die sogenannte Salonkunst die Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies, wobei dem Zuschauer historische Kenntnisse ausreichen, um die Kunst zu verstehen. Andererseits werden diese Gemälde aus der Sicht der rasanten Entwicklung bewertet, die die visuelle Kunst im 20. Jahrhundert erlebte. Die beiden äußerst unterschiedlichen Haltungen zur akademischen Kunst bieten dem Kurator zufolge einen guten Grund dafür, um wieder auf die Gemälde zurückzukommen und deren zeitlichen Kontext herzustellen. Die Versicherungsanstalt Česká pojišťovna, die in Tschechien in ihrem Bereich Marktführer ist, hat eine einzigartige Sammlung von Kunstwerken, die zu den größten Privatsammlungen in Tschechien überhaupt gehört und ca. 6000 Exponate umfasst. Richard Kapsa, Leiter der Sektion für Kommunikation, wies auf die lange Tradition der Česká pojišťovna und ihre Kunstsammlung hin.
Sbírka České pojišťovny začala vznikat samotným vznikem předchůdkyně České pojišťovny.
Die Anfänge der Kunstsammlung der Česká pojišťovna gehen auf das Jahr 1827 zurück, als die Gesellschaft Břevní vzájemná Česká pojišťovna gegründet wurde, die Vorgängerin der heutigen Česká pojišťovna. Unsere Gesellschaft hat kontinuierlich Kunstwerke gesammelt. Dafür gab und gibt es immer noch einige Beweggründe. Einer davon ist die Möglichkeit, unsere Beziehung zur Kunst und damit auch die Verbindung der Versicherungsanstalt mit dem Leben in der gegebenen Zeitepoche zu präsentieren. Zweitens ist es auch eine Angelegenheit des Marketings, denn durch die Kunst können wir mit der Öffentlichkeit besser kommunizieren und wir können unsere Kunstwerke auch anderen Institutionen, unter anderem der Nationalgalerie, leihen. Nicht zuletzt ist der mit der Zeit steigende Wert der Kunstwerke, deren Schöpfer erst nach Jahren bekannt geworden sind, für uns von Bedeutung.
Die Galerie von Česká pojišťovna wurde nach einer gründlichen Renovierung des ganzen Gebäudekomplexes in der Spálener Straße im Mai dieses Jahres wieder geöffnet. Die tschechische Salonkunst kann man dort bis zum 14. Januar 2005 besichtigen.
Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Tagesechos angelangt. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Sie rasieren sich die Köpfe. Auf ihre Arme haben sie die SS-Runen tätowiert. Sie verehren Hitler und erweisen Rudolf Hess jedes Jahr zu seinem Todestag am 17. August die Ehre. Die Rede ist von Neonazis, doch nicht von solchen aus Deutschland. Auch in Tschechien blüht seit dem Fall des Eisernen Vorhangs eine rechte Szene, die ihren Hass auf Roma und Juden mit Symbolen des deutschen Faschismus zum Ausdruck bringt. Mit Blick auf die Geschichte der Deutschen und Tschechen klingt das paradox. Über Wurzeln des tschechischen Neonazismus und die heutige Situation berichtet Anne Lemhöfer im Forum Gesellschaft.
Sie pflegen einen aggressiven tschechischen Nationalismus und benutzen Sprache und Symbolik der deutschen Nationalsozialisten. Der paradoxe ideologische Spagat der Rechtsextremisten in Tschechien kommt in den Liedern der böhmischen Neonazi-Rockband Vlajka, das bedeutet die Fahne, zum Ausdruck. Národe povstání heißt der Song, den wir eben kurz angespielt haben. Das bedeutet so viel wie Nation, steh auf. Damit meint die Band die tschechische Nation, um dann im Refrain mehrfach auf Deutsch Heil zu brüllen. Dass Adolf Hitler die Slawen einst als minderwertige Rasse titulierte, scheint tschechische Neonazis nicht zu stören. Vielleicht hatten etwa die glatzköpfigen Touristen aus Tschechien, die kürzlich ins bayerische Wunsiedel pilgerten, davon auch noch nichts gehört. Jedenfalls marschierten dort rechte Skinheads aus Brünn, Prag und Pilsen in trauter Eintracht und Seite an Seite mit deutschen Neonazis durch den Ort. Das war am 21. August dieses Jahres, zum 7. Todestag des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess. Seid euch bewusst, dass ihr Tschechen seid, skandieren tschechische Neonazis bei ihren eigenen Demonstrationen, wie im Frühjahr 2000 auf dem Prager Wenzelsplatz. Wie passt dieser tschechische Nationalismus mit der Verehrung führender deutscher Nazis aus der Zeit des Dritten Reichs zusammen? Rein äußerlich könnten die tschechischen Skinheads auch aus Rostock, Berlin oder Hamburg kommen. Sie tragen zu Aufmärschen Reichskriegsflaggen und tätowieren sich Nazisymbole wie das Hakenkreuz auf den Körper. Und das in einem Land, in dem hunderttausende Menschen während der deutschen Okkupation starben. Zdeněk Spoltil, Professor am Prager Institut für internationale Beziehungen und einer der führenden Extremismusforscher des Landes, sieht in der speziell tschechischen Ausprägung des Neonazismus eine eigentümliche Verbindung zwischen den Wurzeln des tschechischen und slowakischen Faschismus der 30er Jahre und dem politischen Transformationsprozess in den 90er Jahren.
For example, for these people became heroes, the members of SS, yes, or.
Für die Neonazis im heutigen Tschechien sind Hitler und vor allem die SS Helden, auch weil sie im Zweiten Weltkrieg gegen die Bolschewisten in Russland gekämpft haben. Darin zeigt sich ein Antikommunismus und eine politische Heimatlosigkeit der jungen Leute, die sich nach dem Transformationsprozess Anfang der 90er Jahre entwickelt hat. Ein Antikommunismus, dem heutzutage vor allem junge Männer anhängen, die gar keine Erfahrung mit dem Kommunismus haben. Sie akzeptieren ihn ohne persönlichen Hintergrund und ohne historische Kenntnisse, auch ohne Kenntnisse des Nationalsozialismus. Für sie ist diese Ideologie eine austauschbare Ausdrucksform von Hass gegen Juden und Roma. Sie haben sie angenommen, wie auch den Ausländerhass, der sich in der ursprünglich unpolitischen Skinhead-Szene aus England entwickelt hatte. Beides sind kulturelle Importe von außen, die in Tschechien auf die Enttäuschung vieler junger Menschen mit den politischen Parteien treffen und auf ein gleichzeitiges Wiederentdecken des historischen tschechischen und slowakischen Faschismus aus den 30er Jahren.
Der Antikommunismus der Rechtsradikalen ist für Spožil auch der Grund, weswegen sich bis weit in die 90er Jahre hinein keine große gesellschaftliche Gegenbewegung gegen die narzisstische Skinhead-Bewegung stemmte.
Viele Menschen waren nicht explizit gegen diese ersten Wellen des Rechtsextremismus, die sich in Tschechien bemerkbar machten. Große Teile der Gesellschaft sahen vor allem das antikommunistische Element der Demonstrationen. Und da sich zu diesem Zeitpunkt fast jeder als Antikommunist bezeichnete, herrschte eine große Toleranz auch gegen Aufmärsche der Rechten.
Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs entwickelten sich in ganz Ost- und Mitteleuropa rechtsradikale Szenen, die größten in Tschechien und Ungarn. Neonazismus, Rechtsradikalismus, rassistische und ideologische Gewalt, diese Begriffe sind längst zum festen Bestandteil der gesellschaftlichen Realität in der Tschechischen Republik geworden. Vor allem die europaweit aktive Blood and Honor Bewegung besitzt hier einen Agitationsschwerpunkt. Die größten landesweiten Zusammenschlüsse von Neonazis sind die Gruppen Národní odpor, Nationaler Widerstand und die Bohemian Hammerskins. Ihr Hass richtet sich vor allem gegen Roma und Juden, aber auch gegen die wenigen farbigen Asylbewerber in Tschechien. Die Band Flajka, deren Song wir zu Beginn des Beitrags angespielt haben, ist eine von vielen in den 90er Jahren gegründeten Rockgruppen, die Nationalismus, Antisemitismus und Rassismus propagieren und bei ihren Konzerten vor allem junge Männer zwischen 15 und 25 Jahren versammeln. Zdeněk Spožil beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der tschechischen Neonazi-Szene und wird von Polizei und Justiz oft als Sachverständiger herangezogen. Er hat seine Theorien und wundert sich als Politikwissenschaftler doch immer wieder über die merkwürdige Ideologie der tschechischen Rechten.
It's a very strange that this Czech Neonazis or Slovak and Hungarian and Poland.
Ich finde das seltsam. Die tschechischen Neonazis kommunizieren mit ihren Freunden aus Polen, Ungarn, der Slowakei und sogar mit Neonazis aus Deutschland in englischer Sprache und nicht auf Deutsch. Sie sprechen kein Deutsch. Sie sind große Bewunderer von Hitler und Rudolf Hess, aber sie sprechen kein Deutsch. Viele wissen nichts über die Zeit des Nationalsozialismus und benutzen ihn lediglich, um ihrem Hass gegen die Gesellschaft Ausdruck zu verleihen. Sie verstehen nicht einmal die Schriften und Reden ihrer eigenen Propheten richtig. Sie können nicht einmal Mein Kampf lesen.
Cannot they can't read Mein Kampf, for example, yes.
Im tschechischen Innenministerium liegen heute detaillierte Daten über die Zahl polizeilich bekannter Rechtsextremisten und deren Aktivitäten vor. Über die Entwicklung der Szene in den vergangenen Jahren und die Bekämpfung neonazistischer Straftaten berichtet Ladislava Teichmanova aus dem Innenministerium.
In der polizeilichen Statistik über extremistische Straftäter führen wir derzeit etwa 7000 Personen in Tschechien. Dazu zählen zum Beispiel auch Fußball-Hooligans. Der harte Kern der Neonazi-Szene besteht allerdings aus nicht mehr als 600 Personen landesweit. Neonazis sind in Tschechien marginalisiert. Sie haben keine breite Unterstützung in der Gesellschaft. An Aktivitäten registrieren wir vor allem Rockkonzerte und Versammlungen. Die meisten erfolgen konspirativ, sodass die Verfolgung nicht immer einfach ist. Wir beobachten außerdem einen Trend zur regionalen Dezentralisierung und eine zunehmende Vernetzung von Neonazis im Internet. Man kann sagen, dass die Zahl der Neonazis in den vergangenen Jahren stagniert. Wir haben keine nennenswerten Zuwächse an Szenemitgliedern, aber auch keine erkennbare Abnahme zu verzeichnen. Die tschechische Politik richtet sich entschieden gegen solche extremistischen Umtriebe.
Tschechien hat aber nicht nur selbst eine starke rechte Szene. Das Land ist für Rechtsextremisten aus ganz Europa ein attraktiver Umschlagplatz für verbotene Musik-CDs, illegales Propagandamaterial und militärische Ausrüstung sowie ein beliebter Austragungsort für Rockkonzerte. Gerade aus Deutschland hat sich ein wahrer Faschotourismus ins östliche Nachbarland entwickelt. So werden etwa im Grenzgebiet häufig unter der Hand CDs deutscher Nazi-Rockgruppen angeboten, die in Deutschland auf dem Index stehen. Und das ausgerechnet auf den Märkten der vietnamesischen Einwanderer. Stanek Spogel berichtet.
The main centers of it are in North Bohemia.
Die Zentren für diesen Schwarzhandel sind Nord- und Westböhmen sowie Südmähren, das heißt entlang der Grenzen zu Bayern, Sachsen und Österreich. Die meisten CDs haben die Vietnamesen illegal gebrannt. Das Problem ist, dass die Gerichte nicht wissen, wie sie mit den Festgenommenen umgehen sollen. Viele Prozesse wurden abgebrochen, weil gesagt wurde, die Verkäufer wollten Profit machen und seien nicht ideologisch motiviert. Das ist richtig, aber es hilft auch nicht, das Problem in den Griff zu bekommen. Ich weiß, dass es in den vergangenen 2-3 Jahren in Cheb und Karlovy Vary etwa 25 solcher Prozesse gegeben hat.
23, 25 cases in last 2-3 years.
All das zeigt, Rechtsradikalismus und Neonazismus sind in Europa längst zu grenzüberschreitenden Bewegungen geworden. Das stellt auch die Polizei auf eine harte Probe. Gerade Dienststellen im tschechisch-deutschen Grenzbereich sind auf stetigen Austausch an Informationen angewiesen. Im Kampf gegen Neonazis diesseits und jenseits der Grenze funktioniert das heute sehr gut. Silke Specht, Pressesprecherin des Landeskriminalamts Sachsen, berichtet.
Die Zusammenarbeit zwischen tschechischer und deutscher Polizei besteht im Wesentlichen im Informationsaustausch infolge von Auskunftsersuchen vorwiegend über das Bundeskriminalamt. Teilweise geschieht dies aber auch in dem sogenannten kleinen Grenzverkehr zwischen den Polizeidienststellen, die direkt im Grenzbereich liegen.
Das war für heute unsere Sendereihe Forum Gesellschaft von Anne Lemhöfer und damit sind wir auch am Ende unserer ganzen Sendung angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich am Mikrofon Gerald Schubert. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9:30 na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12:00 na frekvenci 11 640 kHz, od 13:30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16:30, 18:30 a 20:30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22:00 na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14:30. Na frekvenci 15 710 kHz vysíláme v 16:30.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0:30 na frekvenci 7345 kHz, od 2:30 na frekvenci 6200 kHz a od 3:30 na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14:30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0:30 na frekvenci 5930 kHz, od 2:30 na frekvenci 7345 kHz a od 22:00 na frekvenci 9435 kHz nebo 5930 kHz.
V Ázii nás zachytíte od 10:30 12:00 na frekvenci 21 745 kHz, dále od 18:30 na frekvenci 9415 kHz a od 20:30 na frekvenci 9000.